attention.
Nova Stofsten San. An Atzelestragon, an Tupfal Tijon, oder vielleicht doch ein Hauch vom Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert ist, ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten.
Warst du, mein lieber Anchorman, warst du schon mal in Neapel?
Nein.
Ich habe, und ich hoffe, das haben alle gelesen, die sich irgendwo für den Fußball interessieren, ich habe in der Süddeutschen Zeitung eine fantastische Reportage gelesen von Javier Cáceres. Und da geht es um Neapel, aber vielmehr um das Neapel von Diego Maradona. Und mich hat es jetzt nicht zwingend dorthin gezogen, aber ganz ehrlich, nach dem, was ich da gelesen habe, ich glaube, Neapel ist eine Reise. Was bringen wir, was bringst du mit Neapel? Ich habe natürlich, hast du diesen Maradona-Film gesehen, diese Ankunft da, wo 100.000 Zuschauer dann im Stadion waren. Also es ist natürlich eine ganz schwierige Gemengelage gewesen für Maradona auf der einen Seite, aber irgendwie hätte ich jetzt fast Lust, mir das mal anzuschauen. Teilst du diese Lust?
Nein, in einem kurzen Wort, nein. Also ich bin gerade dabei, das in meinen Gedanken zu sammeln und dann hier rauszulassen. Ich kann mich auch erinnern, ich habe da sicherlich auch die ein oder andere oder sehr viele Dokus gesehen über Maradona, über Neapel. Alles faszinierend, alles wunderbar, aber das war natürlich mal. Das ist jetzt nicht so, dass ich genau das jetzt auch wieder erwarten kann. Und vor allem, wenn ich jetzt nach Neapel reise, werde ich nicht erwarten, dass ich auch so willkommen geheißen werde und da auch Corso oder geradezu Corsi und irgendwelche Transparente aus den Fenstern hängen, die mich bejubeln und erwarten. Brauche ich auch nicht, um Gottes Willen. Aber insofern dünkt mir, würde Jens Hulber sagen, dass es in meinem Erlebnis, in meiner Erfahrung dann eben eine italienische Stadt sein wird, die wunderbar mit Sicherheit ist und hier ihre Schrecken haben wird oder ähnliches. Aber ich wüsste jetzt nicht, also um Gottes Willen, ich könnte mir sehr schön vorstellen, dahin zu reisen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, nach Rom zu reisen oder nach Mailand oder nach ich weiß es nicht, irgendwohin. Ne? Ich wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt mir sage, es würde mich jetzt kitzeln, nach Neapel zu gehen. Und das, was du mir erzählt hast, eben diese Stimmung und die Begeisterung für Maradona, das ist ja da nicht mehr. Also er ist ja nicht mehr doch, da. Es ist nicht mehr so lebendig. Es ist sicherlich noch, dass ich hier an einem Haus hier ein Bild von ihm finde oder da, oder dass wahrscheinlich irgendwelche Touri-Kitschläden mit irgendwelchen Maradona-Püppchen und Bildern und weiß ich nicht was voll sind. Ja, aber du hast mich gefragt, ob ich da einen Reiz empfände. Ich habe es kurz versucht, das hatte ich nicht überzeugt, das habe ich es lang versucht zu beantworten. Die Tendenz bleibt tendenziell bei Nein. Schade. Eher nicht. Sagen wir, graden wir so ein bisschen um auf eher nicht.
Ja, ich weiß.
Aber
ja,
wie gesagt, du hast mich jetzt nicht so überzeugen können, indem du mir sagst, deswegen möchte ich dahin, weil da ist dies oder das.
Ja, es gibt also mehrere Murals, sagt man da, glaube ich. Also wenn die
auf Italienisch,
die Hauswand. Ja, auf Italienisch, genau. Die Italiener sagen ja Murals. Hauswände, die mit Maradona verziert sind, und da geht es eben auch um einen Typen in diesem wunderbaren Stück von Javier Cáceres, wo der Typ, der im Gesicht von Maradona, glaube ich, sogar ein Fenster hat, und hinter diesem Fenster ist das Bad, und das ist ein kleiner Spoiler-Alert, aber ab und zu muss er halt dieses Fenster öffnen, das heißt, er zerstört quasi, er wohnt im Hirn von Maradona, zumindest von diesem aufgemalten Maradona. Und irgendwann muss er auch sein Bad lüften. Was ich halt mit Italien, generell mit diesen Stadien in Zusammenhang bringe, ist, dass die doch recht alt sind. dass auch dieses Giuseppe Meazza Stadion, das soll ja, glaube ich, oder San Siro. Ist es San Siro oder Giuseppe Meazza?
Manche sagen so, manche so.
Manche sagen so oder so, aber ich glaube,
es ist halt noch dieser Flair von 1990, ein Jahr, das uns ja, noch genau, sehr präsent
genau,
ist.
Genau.
Aber das ja jetzt doch bei Licht betrachtet schon so lange her ist. In der Zwischenzeit sind ja Bauepochen, hat sich alles weiterentwickelt. Wir sehen das ja, dass wir mittlerweile ja fast schon so weit sind, dass wir sagen, die Stadien, die in Deutschland renoviert und gebaut wurden für die WM 2006, da kann man auch mal wieder so ein bisschen den Farbeimer anrühren und da zumindest diesbezüglich irgendwas verändern. Und da sind wir eben nochmal 16 Jahre älter, mindestens. Das Alter ist eine grausame Größe.
Furchtbar, furchtbar. Ich frage mich, ob Stadien auch plötzlich Haare in den Ohren haben. Das ist für mich so.
Ich glaube ja, weil man nennt das dann nur nicht Haare in den Ohren, sondern da wächst dann eben irgendeine Botanik aus irgendeinem Eck raus. Und versucht sich das zurückzuholen, den Beton von einst zu durchbrechen, möglicherweise.
Ja, das wird jetzt natürlich vor allem unsere weiblichen Hörerinnen faszinieren und schockieren. Aber ich habe dir erzählt von meinem letzten Friseurbesuch in Kitzbühel, wo dann dieser aufstrebende junge türkische Friseur mir dann mit so einem kleinen Feuerstab ans Ohr gegangen ist, um mir eben diese Ohrbehaarung ein bisschen, um die zu unterbinden.
Um sie im Zaum zu halten.
Ich dachte, das würde ewig halten. Und bam, zwei Wochen später greife ich mir unschuldig ans Ohr und stelle fest, oida. Nein, also wir wollen da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist
wo kommt die Schnur her?
Wo kommt die Schnur her?
Zwei Wochen zwei Wochen ist doch ein Erfolg.
Ja, es ist stark. Es ist ganz stark. Jetzt mache ich einen grandiosen Übergang.
Ja.
Ein WM-Stadion von 2006. Liebe Freunde da draußen, wo hat das Spiel um Platz 3 stattgefunden? Wo hat Oliver Kahn sein einziges Spiel bei der Fußball-WM 2006 bestritten? Das ist natürlich also eine Scherzfrage für alle Fußballfans, weil ihr wisst das natürlich. Wo gab es was? Ein 3:1 gegen Portugal? Ich glaube ja. Das war natürlich in Stuttgart. Und dort wurde das Stadion ja auch renoviert. Und, Markus, was für ein Übergang. Wenn ich es richtig gesehen habe, wird der glor- und ruhmreiche FC Bayern München an diesem Wochenende zu Gast sein beim VfB, der von einer fantastischen 1:2-Niederlage beim HSV kommt. Und nach meinen Eindrücken vom Dienstagabend bei Union Berlin, die haben wir in der Big Show jetzt gar nicht so ausführlich besprochen, dieses 3:2 der Bayern, wo Union Berlin ja sehr, sehr gute Chancen hatte, zumindest in die Verlängerung zu kommen. Aber, und ich weiß, das wird dich schockieren, ich lehne mich jetzt ganz, ganz weit aus dem Fenster und werde bei meinem Tippspiel auf einen 2:1-Sieg für den VfB tippen. Ich glaube, die Bayern sind reif. Oder ist das jetzt gerade diese Situation, die wir öfter haben, wo wir sagen, jetzt sind die Bayern reif, aber gerade dann sind sie besonders gut. Welchen Eindruck hattest du von den Bayern am Dienstag, wenn du sie gesehen hast? Welchen Eindruck hattest du von deinem persönlichen Freund Vincent Kompany, den du gerade für die International Audience in die Welt hinaus übersetzt hast?
Ich hatte ja Dienstag Leeds gegen Chelsea, habe also nur...
Oh, darüber müssen wir auch gleich sprechen.
Nur fast gar nichts mitbekommen vom Bayern-Spiel gegen Union. Letztendlich, und das sind dann natürlich Plattitüden und das, was weiß ich, wo man das alles abheftet oder reinwirft, letztendlich kommt es dann darauf an, so ein Spiel eben auch zu gewinnen. Und ganz einfach. Und das ist, dann sind natürlich kleine Millimeter vielleicht auch der Unterschied zwischen einem Erfolg hier in diesem Spiel und der Tatsache, dass man dann da gar nicht mehr so groß drüber sprechen muss oder eben einem Ausscheiden. Und der Tatsache, dass daraus dann ein Krisengerede gemacht wird oder ähnliches. Aber solange du solche Spiele gewinnst, wie gegen eben St. Pauli, wie jetzt hier im Pokal, wo du dann weiter bist, das war heute auch bei der Pressekonferenz ein Thema, dass man eben in drei Wettbewerben ist und eigentlich bislang eben über eine super erfolgreiche Hinrunde, die noch nicht abgeschlossen ist, sprechen kann, wie sie ja erfolgreicher fast nicht sein hätte sein können bislang. Und dann muss man natürlich die andere Frage stellen, die da ist, was denn noch? Immer überzeugend zu gewinnen ist natürlich das Ziel bei Bayern, ist die Erwartungshaltung von außen an die Bayern, ist aber eben nicht immer möglich. Kompanie hat jetzt seine Pressekonferenz auch angesprochen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich es wie gesagt nicht gesehen habe, dass der Rasen da schon ganz schön abgebaut hat, dass man eben Kampf annehmen musste und das aber auch soweit getan hat. Bei den Förstern. Okay. Und ja, wie gesagt, da hat man gewonnen und entsprechend ist man weiter. Mehr gibt's in so einer Pokalrunde auch nicht zu holen, unterm Strich.
Ja.
Behaupte ich, also ich sage ich jetzt nur so als...
Ja, aber was würdest du sagen? Also ja. Werden die Bayern am morgigen Samstag in Stuttgart die erste Niederlage in der Fußball-Bundesliga kassieren, ja oder nein? Ich sage ja.
Da seid ihr schon zwei, mein Vater hat mir das auch erzählt, dass er das da fest davon ausgeht.
Wie zufrieden ist dein Vater mit deiner Terrasse? Das ist die wichtigere Frage.
Sehr. Okay. Ja, die waren ja gestern hier und haben dann auch so die Baufortschritte sich angeguckt, unter anderem sehr zufrieden damit. Und die These eben, die sportliche These war, dass er davon ausgeht, dass Stuttgart gewinnen wird oder Chancen hat zu gewinnen. Klar, haben sie natürlich auch immer. Ich würde jetzt aber schon sagen, dass das wieder ein ganz anderes Spiel tatsächlich ist, unter anderen Voraussetzungen in diesem sämstiglichen Rhythmus. Guter Platz grundsätzlich. Natürlich ist Stuttgart ein Team, das, wo man jetzt nicht sagen kann, ja, einfache Geschichte, weil die haben Top-Spieler, die haben einen Plan und alles. Ich wäre im Moment nicht in der Lage, du merkst es, ich versuche das hinauszuzögern, meine Entscheidung, ja, aber da kommt nichts Richtiges. Ich wäre im Moment nicht in der Lage, eine vernünftige Vorhersage zu treffen. Vielleicht ist es ein 2-2, vielleicht ist es ein 3-2 oder ein 2-3 oder vielleicht, aber ich glaube schon, dass tendenziell eher mehr Tore fallen. Und beim Rest lassen wir uns überraschen. Ich glaube, ich kann es sogar angucken, fällt mir gerade ein. Zumindest so die erste Hälfte oder so werde ich wahrscheinlich sehen. Ja, irgendwie
aber,
so.
Aber dann ziehen wir das doch gleich vor. Warum kannst du die zweite Hälfte nicht angucken?
Weil ich dann mich auf den Weg mache und am Samstag, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und damit mich nicht alles täuscht, schaue ich lieber nochmal ganz schnell.
Ist ja auch erst morgen, ja? Woher sollst du schon wissen,
was nach du Leipzig hast? Gegen Frankfurt betreuen werde am Abend mit einer Zusammenfassung.
Das ist mein Topspiel.
Das ist nicht nur deins. Ja, das ist nicht nur deins. Das ist ja quasi das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr. Ja, und entsprechend kann ich dann natürlich nicht bis nicht das Ende gucken der 15.30 Spiele.
Okay, na gut, da schauen wir uns. Das schauen wir uns vielleicht noch gesondert an. Natürlich. So, Leeds gegen Chelsea. 3-1 ging es aus, wenn ich es richtig auf dem Zettel hatte. But why, Anchorman, why? Ich sagte, dass Chelsea der Weltpokal, nein, was war das nochmal? Die FIFA Club WM haben sie gewonnen. Mhm. Dass die so stark sind. Und ich habe es ja gesehen gegen Arsenal. Kann mich gar nicht erinnern. Ich weiß, dass es ein 1-1 war, aber ich kann mich nicht erinnern, wer über dieses 1-1 glücklicher hätte sein sollen. Arsenal oder Chelsea, aber dann verlieren sie bei Leeds, die davor ja auch nicht wussten, wo das Tor steht. Diese Premier League ist doch verrückt. Gestern Abend Manchester United bekommt ein spätes Gegentor von West Ham, die davor am Wochenende gegen Liverpool eigentlich chancenlos waren. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber deshalb habe ich dich, damit du mir das einordnest.
Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wer eigentlich mit diesem 1-1 Arsenal gegen Chelsea zufriedener sein sollte. Chelsea ja mit einer relativ frühen roten Karte in der ersten Hälfte, wo man dann ja davon ausgehen müsste, dass Arsenal das Spiel gewinnen kann. Man hat eins gesehen, und ich glaube auch an diese These, weil ich das von jemandem gehört habe, der gemeint hat, die Athletik, die ist heutzutage und die taktische Schulung der Spieler so gut, dass eine numerische Überzahl gar nicht mehr die große Rolle spielt, wie vielleicht das früher war. Früher hat man ja gesagt, ja, da musst du ganz klar, du musst deine Position halten, du musst den Ball möglichst schnell laufen lassen und da versuchen eben das auszuspielen, dass der Gegner einer weniger ist. Aber heute wird jede Lücke zugelaufen, da ist man mit mehr Energie, mit besserem Raumverständnis eben gerade auch gegen den Ball am Werk, sodass das möglicherweise wirklich nicht mehr die große Rolle spielt. Und dann haben wir natürlich den Wert der Standardsituationen, über den Chelsea dann auch in Führung geht. Und Arsenal, ja, musste am Ende ja in gewisser Weise schon auch glücklich sein, dass sie diesen Punkt holen, auch wenn dann hinten raus, das war, ich weiß nicht mehr, wer das war, Merino, der Gyökeres irgendwie den Kopfball wegschnappt oder ähnliches. Da hätten sie natürlich auch den Siegtreffer landen können. Und dann hätten wir überverdient oder nicht oder wie auch immer, spielt ja auch keine Rolle. Ich glaube, 1-1 war unterm Strich schon das richtige Ergebnis unter einem Spiel, das schon noch sehr intensiv war, könnte man positiv sagen, oder zerfahren und mit zach. Der einen oder anderen Härte und zach einfach war. Chelsea dachte da sicherlich, sie sind so ein bisschen weiter. Dann kommt eben dieses Leeds, du hast angesprochen, 4 Niederlagen in Folge hatten die davor. Letztendlich der einzige Lichtblick war so die zweite Hälfte gegen Manchester City, wo eben Daniel Farke da mal eine Dreierkette hat spielen lassen und dann auch tatsächlich City unter Druck gesetzt hat und richtig gut gespielt hat. Und jetzt spielen sie zum ersten Mal mit einer Dreierkette von Beginn an unter Farke. Und siehe da, das ist wirklich ein super stimmiges System. Da erinnert man sich so ein bisschen an diese Bielsa-Tage zurück mit teilweise eben Präsenz auf dem ganzen Feld, auch gegen den Ball, da wird nicht sich zurückgezogen oder da hat der Gegner eben auch nicht zu viele Räume. Und Chelsea schien mir zumindest damit völlig überfordert. Das war so fast schon wie eine Majestätsbeleidigung. Was wollen die eigentlich? Ich dachte, wir räumen die da weg und packen da den nächsten Sieg an. Nee, die leisten richtig Gegenwehr. Und dann führte das eben auch dazu, dass so Spieler wie Estevao, der natürlich auch super jung ist und da erst Erfahrung sammeln muss, dann plötzlich, nachdem er da sich nicht durchsetzen kann und sein Gegner ihm wegläuft, ihm einfach hinten so die Beine wegzieht und so, wo man halt wirklich erkannt hat, die haben den Ernst der Situation da nicht erkannt, die sind nicht richtig im Spiel und waren unterm Strich wirklich die klar unterlegene Mannschaft und zu Recht besiegte Mannschaft. Und bei Leeds muss man halt jetzt sehen, die werden mit Sicherheit bei dem System bleiben, der Gegner wird sich mit Sicherheit darauf ein bisschen besser einstellen, aber ich finde schon, dass sie ja auch in der bisherigen Saison im anderen System schon gezeigt haben, dass sie zu Chancen kommen können, die dann aber auch in der Lage sind, diese Chancen wunderbar zu vergeben, aber mit einem stimmigen System dazu und, das muss man ja auch sagen, Anton Stach, der jetzt vermutlich wieder fit ist, nachdem er ja längere Zeit mit Rippenverletzungen und mit Fingerbruch und sowas da seine Probleme hatte, der ist schon ein super wichtiger Spieler und wenn der fit ist, spielt diese Mannschaft auch ein ganzes Stück weit besser und entsprechend nach momentanem Stand ist Leeds schon so ein Kandidat, der nicht zwingend in diesen unteren drei bleiben muss, sondern der sich da gut entwickeln kann. Aber das kann sich auch schnell wieder ändern, wie wir eben immer wieder erleben im Fußball.
Ja, aber dass du dich an die Tagen von Bielsa erinnern kannst, das ist einfach fantastisch.
Ja, bei Leeds natürlich schon. Und ich habe natürlich so ein bisschen, du weißt ja, ich habe eine Namensfindungsstörung und deswegen brauche ich immer so einen kleinen Stichwortzettelchen vor mir. Aber ich habe diese Zettelchen vom vergangenen Dienstag war es, nee, Mittwoch. Mittwoch gerade noch vor mir. Und das hilft dann natürlich schon, wenn man da hin und wieder draufschauen kann, einfach damit diese Namen einem wieder einfallen. Und dann habe ich so aussehen lassen, als wäre das.
Als würdest du das im Kopf sprechen,
Mann. Ja, fast schon.
So, wie könnte ich dich davon überzeugen, dass wir heute um 18 Uhr tatsächlich live nach Neapel reisen. Ich biete dir eine Reise nach Neapel an, dass wir heute beide um 18 Uhr live und ich würde noch ein paar Leute dazu einladen, die noch nichts davon wissen. Wahrscheinlich kommt auch niemand dann so kurzfristig, aber man kann es ja versuchen. Diese Auslosung zur Fußballweltmeisterschaft 2026 in Kanada, den USA und Mexiko gemeinsam anschauen. Was ich nicht wusste, also weißt du darüber?
Bitte. Was weißt du nicht? Was wusstest du nicht? Oder soll ich dir erst sagen, was ich davon weiß?
Ja, pass auf. Was ich nicht wusste ist, dass Spanien und Argentinien gesetzt sind. Und zwar so gesetzt, dass sie schon mal per se nicht, wenn sie ihre Gruppe gewinnen, wohlgemerkt. Das ist immer Voraussetzung, dass sie ihre Gruppe gewinnen. Und das Gleiche gilt dann, also Frankreich ist an 3 gesetzt, England ist an 4 gesetzt. Wir sind also, und jetzt verstehe ich auch, was die Süddeutsche Zeitung vor ein paar Tagen geschrieben hat, dass sich eben diese FIFA-Weltmeisterschaft immer mehr einem Tennisturnier annähert. Wir haben also Spanien und Argentinien, wenn wir uns jetzt ein Tableau vorstellen, oben und unten, Spanien an 1, Argentinien an 2. Und Frankreich und England wird dann wahrscheinlich auf einen, oder ziemlich sicher, entweder oben oder unten gelost. Das heißt also, wenn sie ihre Gruppe gewinnen, können Spanien und Argentinien erst im Finale aufeinandertreffen. Und im Halbfinale würde es dann halt entweder gegen Frankreich oder gegen England gehen für einen der beiden. Das wusste ich nicht. Wusstest du das?
Nein. Nein, also es ist ja schon, es ist ja schon immer so gewesen, berichtige mich, dass in der Vergangenheit es natürlich einen Topf gab, aus dem wurden die Köpfe der Gruppe sozusagen gelost. Aber gerade diese Idee des Turnierbaums und einer gewissen Vorhersehbarkeit und eines gewissen Haltens von großen Namen in Turnieren, das ist ja dann doch was, was sich erst so langsam jetzt auch im Fußball entwickelt, so scheint mir. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Tendenziell würde ich erstmal sagen, ich halte nicht so viel davon.
Natürlich nicht.
Weil klar, dass man jetzt in einer Gruppe nicht viermal, wie viel sind überhaupt in einer Gruppe? Vier?
Vier, ja, ja. Sind es 34 Vierergruppen. Die ganze Welt spielt mit. Ja.
Dass man nicht in einer Gruppe vier aus dem ersten Topf haben möchte, ist klar, weil man eben im Umkehrschluss auch nicht vier aus dem dann 28. Topf haben will. Das ist ja auch klar. Aber so ein bisschen unvorhersehbar sollte es sein. Wobei früher, erinnere ich mich, da hatten wir immer diese Kalenderchen oder ähnliches im Panini-Album ja sowieso auch den Turnierbaum ja auch schon vorgezeichnet. So der erste der Gruppe so gegen den zweiten der Gruppe hier und so. Ja. Und der beste dritte gegen den und den. Aber dass das, wie du eben sagst, wie beim Tennisturnier alles doch relativ klar ist, finde ich dann ein bisschen schade. Das Schöne ist natürlich, es wird dann doch nicht jeder seine Gruppe gewinnen. Genau, und dadurch wird es dann doch gewisse Unwägbarkeiten geben. Hoffentlich.
Hoffentlich. Und das wird ja so sein, und das dachte ich mir auch schon. Also sagen wir mal so, wenn ich aus deutscher Sicht sprechen würde, die sind im Topf 1 die schlimmstmögliche Gruppe, die aber nicht zustande kommen kann, wäre ja Deutschland aus Topf 1, dann ziehen sie meinetwegen die Kroaten aus Topf 2, ziehen aus Topf 3 die Norweger, Italien qualifiziert sich und Deutschland zieht aus Topf 4 auch noch Italien. Das kann nicht sein. Das wird auch nicht sein, weil nämlich aus jeder Konföderation maximal 2 Teams in eine Gruppe kommen können.
Und jetzt hast du ja nur Europäer aufgezählt, oder?
Habe ich genau, das meine ich. Genau, ja. Das wollte ich ja sagen. Also das ist, und deshalb hat es ja eigentlich zum Beispiel, also nehmen wir Brasilien, für die ja nach wie vor ein kleines bisschen mein Herz schlägt und ich hoffe deins auch ein kleines bisschen, wo du doch so gute Beziehungen zu diesem Land hast, die Sprache sprichst, wie auch die portugiesische Sprache. Also Brasilien kann schon Orsch erwischen, ganz ehrlich. Brasilien könnte eben Kroatien und Norwegen erwischen und dann kriegen sie meinetwegen irgendjemand dazu wie Haiti oder Kap Verde. Die Kapverdischen Inseln müsste es natürlich heißen. Okay, aber gegen die sind Kroatien und Norwegen halt auch Favorit. Ich bin ein kleines bisschen gespannt und wir können natürlich ein Bullshit-Bingo machen. Wer überträgt denn heute Abend? Wissen wir das? Überträgt es die ARD, das ZDF überträgt? Sky wird es wahrscheinlich schon übertragen, oder?
Ich denke, dass es auf Sky Sport News irgendwie laufen wird, aber keine Ahnung, weiß ich nicht.
Wir können ein Bullshit-Bingo veranstalten, wie oft wir den Begriff Todesgruppe hören werden. Die Todesgruppe für Österreich, kann ich schon sagen, die Todesgruppe für Österreich wäre aus Topf 1 Argentinien, aus Topf 3 Norwegen und aus Topf 4 nehme ich dann noch Neuseeland dazu, weil auch das ist keine Gmate Wiesen, dass wir das gewinnen. Das wäre die Todesgruppe für uns. Eine Gruppe, die ich mir wünschen würde, wäre folgende. Wir, also Österreich, zieht aus der Gruppe 1 Kanada, bekommt dann meinetwegen Schottland, weil Schottland natürlich in Schottland fantastisch spielt und ich weiß, die haben sich fair and square qualifiziert mit diesem Wahnsinnserfolg gegen die Dänen und aus der dritten Gruppe Curaçao. Wobei Curaçao hat mir Heiko ja auch gesagt, Vorsicht, 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 ganz große Anbindung an die Niederländer. Mit anderen Worten, die wissen schon, wo das Tor steht, aber das ist die Gruppe, die ich mir wünsche. Hier nochmal Kanada, Österreich, Schottland und Curaçao.
Meines Wissens in Curaçao nur ein Spieler von Curaçao, der tatsächlich dort geboren wurde oder so. Der Rest tatsächlich, ja, ja. Wie Heiko natürlich völlig richtig natürlich, sagt, natürlich. Niederländer mit curaçaoischen Wurzeln, die dann da eifrig eingebürgert wurden.
Ja, ja. Also das ist eine interessante Geschichte. Ich freue mich irgendwie drauf. Also ich ahne schon, dass es eine furchtbare Show für den US-Präsidenten werden wird, weil er einfach nicht anders kann. Aber
und weil Gianni natürlich auch nicht anders will. Also du bist jetzt super sportlich an diese ganze Auslosung rangegangen. Ich will mal ein paar andere Punkte nennen. Also, es werden erwartet zum Beispiel Claudia Schiffer bei dieser Auslosung, die Village People.
Warum ist meine Frage? Das sind doch Ikonen aus den 80er Jahren. Und wir sind jetzt 2025. Aber bitte.
Ja, aber wer schreibt denn die Namen auf die Gästeliste? Das kommt uns dann vielleicht ein bisschen näher. Claudia Schiffer, die ja über ihren Mann ernstzunehmende Anteile an einem großen Premier League Club hat und sich dadurch wahrscheinlich qualifiziert. Ich weiß es nicht, weil bei Brentford ist ja, jetzt muss ich hier tatsächlich kurz nachschauen, wie der heißt.
Matthew Vaughan. Matthew. Okay, ich dachte, war Claudia Schiffer nicht mal mit David Copperfield verheiratet?
Ich weiß nicht, ich würde Claudia Schiffer durchaus die Chance geben auf ein zweites Glück in ihrem Leben.
Ja, okay, gut, okay. Mach mal weiter, okay, Claudia Schiffer.
Claudia Schiffer, Village People. Robbie Williams wird singen, habe ich gehört. Also ich schaue jetzt tatsächlich nicht nach, das ist jetzt das, was ich eben gehört habe und was mich genug schockiert hat schon. Und dann das große Problem ist natürlich, es wird ja einen FIFA-Friedenspreis geben, der
an Donald Trump
da geht. Meines Wissens vergeben wird, genau, der neu eingeführt wurde und eigentlich der einzige Sinn, ihn neu einzuführen und der Grund, warum es diesen Preis gibt, ist, dass sich Gianni Infantino weiter Donald Trump anbiedern kann und ihm diesen Preis geben wird. Donald Trump glaubt dann vielleicht auch, dass das in etwa dem Friedensnobelpreis entspricht oder dass das eine wichtige Vorstufe darauf ist oder dass das klare Zeichen ist, dass er den kriegen muss. Ah, und dann bin ich irgendwann ausgestiegen, wo ich das dann alles so gehört und gelesen und mitbekommen habe, dass das alles so stattfinden wird und mir das teilweise natürlich auch selbst zurechtgereimt habe, habe ich mir gedacht, das wird eine ganz, ganz schwierige, schlimme Veranstaltung, wo ich
die wir live begleiten werden.
Wo ich es vermutlich vorziehen werde, wenn meine bessere Hälfte mir sagt, gehen wir einmal zumindest in dieser Weihnachtszeit auf einen Weihnachtsmarkt oder ähnliches, dass ich sage, ja, das werde ich möglicherweise tun. Es ist aber noch nicht ganz entschieden, wie du weißt.
Schick mir dann bitte die Kontaktdaten deiner besseren Hälfte, damit ich ihr da ins Gewissen reden kann. Pass mal auf, Claudia Schiffer war 2 Jahre lang mit dem US-Zauberkünstler David Copperfield verlobt.
Verlobt, ja.
Das geht ja schnell mal.
Ich habe Matthew Vaughan, habe ich da stehen, Film aus dem Filmgeschäft.
Ja.
Und eben Ehemann, schreibt man mit V natürlich, ich habe den hier mit Y stehen in meiner super Aufzeichnung. Das ist ja ein bitterböser Fehler.
Man schreibt den mit V natürlich, ja, Matthew Vaughan. Und also dieser dieser Frieden, und das ist nur eine ganz kurze politische Sidekick, dieser Frieden, der da angeblich herrscht in Gaza, ich weiß nicht, aber bekommen wir nicht täglich Meldungen rein, dass wieder irgendjemand erschossen wurde, teilweise auch Kinder. Und zumeist, ohne jetzt hier ein Präjudiz zu schaffen, aber zumeist sind es halt dann doch palästinensische Kinder. Ich weiß nicht, was von diesem Frieden zu halten ist, wenn es denn überhaupt einer ist. Aber das nur nebenbei.
Ja, das ist ja nicht das Einzige. Wir wollen ja jetzt nicht damit anfangen, dass jemand, der die Armee im eigenen Land einsetzt, dass jemand, der
Fischerboote duldet,
dass tatsächlich vermutlich, und das gilt ja dann doch die Unschuldsvermutung, aber das findet man ja nicht raus, wenn man da keinen Prozess in irgendeiner Form anstrengt, sondern einfach mal erst schießen, dann fragen, die gute alte Marschroute ansetzt. Aber eben mutmaßlich unschuldige Fischer einfach erschossen werden. Und das alles so geduldet und nicht nur geduldet wird, sondern ich glaube, es wird auch groß gefeiert in diesen sehr männlichen, ultramännlichen Kreisen. Ja, dann hat das für mich auch mit so einem Friedenspreis nicht viel zu tun. Und wie gesagt, also diese Anbiederung Infantino und Trump, aber ja nicht nur Trump, sondern auch in der arabischen Welt und überall. Das ist, ich finde das unerträglich.
Ja, es ist unerträglich, also anyway, und da finde ich natürlich auch wieder, um auf Diego Maradona zurückzukommen, der sich geweigert hat, sich mit Putin zu treffen, das fand ich dann schon wieder, also gut, Maradona hat kein unbescholtenes Leben geführt, gab sicherlich viele Dinge, die, wo man jetzt sagt, oida, nein, aber das arbeitet der große Javier Cáceres auch wunderbar heraus. Mein Hund ist erwacht, das heißt für uns, wir sind kurz vor Ende. Aber ich möchte noch kurz anfügen, dass ich bei Task weitergekommen bin
Sehr
und
schön.
dass ich aber doch mittlerweile eine gewisse Wut gegenüber Robbie empfinde.
Robbie ist.
Robbie ist der bärtige Hauptdarsteller
Oh ja,
quasi,
oh ja.
weil er einfach nur scheiß Entscheidungen trifft.
Ja.
Permanent, permanent.
Aber das, es sind nicht unrealistische Scheißentscheidungen. Es ist ja so, es gibt Menschen, die treffen sehr gerne schlechte Entscheidungen.
Ja, okay.
Und Robbie tut das auch. Es gibt eine Schlüsselentscheidung, aber die würde ich jetzt, die
Nein,
spoilere ich
nicht
jetzt nicht,
spoilern, ja, nicht
die man
spoilern.
tatsächlich zu 0%, finde ich, nachvollziehen kann. Also finde ich zumindest. Aber sonst, he is good people, wie wir New Yorker
Okay,
so sagen würden.
okay,
Ja.
okay. Na gut. He is good people, wenn das kein Abschluss ist.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.